BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Pflanzen sind mehr als nur grüne Begleiter. In der Kunst sind sie Muse, Symbol und Ausdrucksmittel. Sie wachsen sozusagen auf Leinwänden, erblühen in Gedichten und klingen in Liedern. BR Heimat Kräuterexpertin Astrid Süssmuth ist heute wieder bei uns im Studio. Guten Morgen und herzlich willkommen, Astrid.
Servus und guten Morgen.
Ja, wir ratschen heute über die sozusagen schönsten Blüten in der Kunst. Wenn wir jetzt einen kleinen Überblick über die kommenden 2 Stunden geben wollen, was würdest du ein paar Stationen rauspicken unserer botanischen Kunstreise?
Ja, sagen wir mal so, wir beginnen unsere Reise in ganz einer staubigen Bibliothek und gingen dann in die Wiesen rund um Nürnberg. Dann machen wir einen Abstecher ins Paradiesgärtlein, sind ein bisschen unter einem Feigenbaum und an der Linden. Und dann gehen wir noch zum Nymphenburger Porzellan in München und da kann man das Ganze vom Fensterbankel aus anschauen.
Und dann habe ich im Vorfeld mitgekriegt, hast du dich auch mit der Radio beschäftigt, mit dem Betthupferl, aber dazu kommen wir gleich. Unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth ist heute wieder zu Gast und wir nehmen heute sie mit auf eine sozusagen botanische Kunstreise und es geht auch viel um Pflanzensymbolik und in diesem Zusammenhang hat sich die Astrid mit Kunstreise und Symbolik auch mit unserem Metier, mit Radio beschäftigt und das ein bisschen unter die Lupe genommen.
Ja, weil also Radio ist ja eigentlich auch eine Kunstform. Das ist sowas wie ein Theater für die Ohren, also eine akustische Kunst. Und da gehören vor allem die Hörspiele dazu. Und das Hörspiel, das ich schon von ganz, 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 ganz klein auf kenne und eigentlich immer wieder angehört habe, das war das Betthupferl. Ich glaube, die habe ich auch gehört, aber nicht als Kind.
Genau. Ja, da waren wir beide zu klonen. Jüngeren Datums, weil ich hatte auch schon die Ehre, als Sprecher im Betthupferl zu fungieren. Und was ganz angenehme Sache war oder was in meinen Ohren und Augen eine angenehme Sache ist, dass im Betthupferl auch möglich ist, Geschichten im Dialekt zu erzählen. Ich meine, hier auf BR Heimat können wir das ja eh viel tun und gerne tun. Aber auch da habe ich in meiner heimatlichen Mundart schon mal mitwirken dürfen. Ja.
Und ich weiß, als Kind haben mir immer am allerbesten die Betthupferl gefallen, da wo es um Blumen gegangen ist, um Pflanzen, um Bäume. Es war einmal eine Geschichte über einen Wald, da muss ich noch ganz, ganz klar gewesen sein. Da hat sich meine Mama furchtbar aufgeregt, nämlich danach, weil ich nämlich dann der Vogel gesaust bin aus dem Garten und im Wald gesaust bin. Mir hat das sogar gefallen. Aber das macht Welten auf, etwas zu erzählen. Und neueren Datums sind zum Beispiel Naturgeschichten wie der Konstantin-Kastanienbaum. Das wird, wie du gesagt hast, auf Fränkisch gelesen. Oder die Kaktusprinzessin ist so eine Wochenserie. Die habe ich schon mit meinen Kindern dann gehört. Ganz nette Geschichten über Kakteen und was der Kaktus auf der Fensterbank macht. Einfach, um das näher zu bringen. Und da haben die Pflanzen schon eine Symbolik. Da ist es etwas, das man mit draußen sei, mit drin sei, mit Gefühle verbindet. Und noch stärker als im Betthupferl, was ja ganz kurze Geschichten, sehr kindgerecht ist, wird die Symbolik von Pflanzen dann eigentlich in die Hörspiele für Erwachsene. Und da gibt es ein ganz bekanntes Hörspiel, das haben wir damals auch in der Kollegstufe in Fachdeutsch besprochen. Mhm. Das ist der Krieg der Welten. Das ist 1938 in Amerika ausgestrahlt worden, am Vorabend von Halloween, also am 31. Oktober. Und das ist eine Geschichte, die handelt davon, dass Marsianer in Amerika, in den USA landen und dass die dann eine rote Pflanze ausbringen, die sich über das ganze Land verbreitet und die das Land einnimmt praktisch. Also ein Neophyt, werden wir heutzutage sagen.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe, hat es ja seinerzeit tatsächlich in Amerika zu Paniken auch geführt, dieses Hörspiel, weil
absolut.
Leute wirklich Angst gekriegt haben.
Absolut, die hatten nämlich als Sprecher einen Radiomoderator, einen echten Radiomoderator dabei, der das eben gebracht hat, wie wenn es eine aktuelle Sendung war. Und die Leute haben gemeint, da sind wirklich die Marsianer gelandet. Und haben überall geschaut, ob da schon die rote Pflanze ist. Und ich habe mir damals schon gedacht, das hört sich an wie dieser Bärenklau, wo ich jung war, hat es angefangen, dass der Riesenbärenklau gefährlich wird. Aber man hat dann auch schon geredet, dass überall in die Braunkohlereviere in der DDR damals, dass da Staudenknöterich abpflanzt wird, damit das damit das alles befestigt wird und begrünt wird, weil der japanische Staudenknöterich, das ist eine bei uns eine als Zierpflanze eingeführt von einem gewissen Professor von Siebold, ein Arzt und Botaniker, der hat das aus Japan gebracht, ein großer Japanreisender.
Und von welcher Zeit reden wir da?
19. Jahrhundert? Ja, 1825 ungefähr hat er es gebracht. Aha. Und der wurde ausgebracht, eben um etwas schnell zu begrünen. Der wächst rasend schnell, dieser Knöterich, und hat sich aber dann eben ungehindert ausgebreitet und ist heutzutage einer der gefürchtetsten Neophyten überhaupt, weil es kann ein daumennagelgroßes Wurzelstückchen noch nach 5 Jahren, wenn es abgerissen ist, auf einmal keimen. Und der wächst also in guten Jahren bis zu 30 Zentimeter über Nacht. Der kann den Boden durchstoßen in bis zu 2 Meter Tiefe. Der kann Straßenasphalt durchstoßen und den kriegt man einfach überhaupt nicht mehr weg. Also er überwuchert die gesamte heimische Flora. Und dieser japanische Staudenknöterich, man hat ihn in der DDR auch Architektentrost genannt, weil man eben alles damit begrünt hat und dann nichts mehr gesehen hat von irgendwelchen kreislichen Hintergründen. Der gehört zu diesen Pflanzen, die überwuchern können. So wie im Krieg der Welten eben diese rote Schlingpflanze. Übrigens ist spannenderweise der japanische Knöterich beim Austrieb auch rot. Passt ganz gut. Ja. Aber das ist die eine Symbolik, also dass man direkt mit Pflanzen etwas verbindet. Aber dann kann das natürlich auch gerade in Hörspielen Geräuschkulisse sein. Also wenn man einen Sturm in die Bäume hört und es knackt auf einmal und es schleicht jemand durch die Blätter und Zweige knacken, da weiß man schon, hu, jetzt wird es unheimlich. Jetzt passiert gleich was. Ist natürlich klar.
Mhm. Wir haben es natürlich die Pflanzenwelt hauptsächlich im Blick, jetzt nicht nur übers Hörspiel, sondern in der weiteren Kunst, in all ihren Ausprägungen. Bildende Kunst, da haben wir natürlich vielfältigst Pflanzenerscheinungen.
Da haben wir vielfältigst Pflanzenerscheinungen, also in jeder Art von Kunst. Grundsätzlich ist es ja so, dass Kunst ein kreativer Ausdruck ist von Gedanken oder Gefühle. Das ist etwas, was wir eindeutig erschaffen wollen, was aber keine spezielle Funktion hat, was man dringend braucht. Das ist ein kreativer Prozess und zum Schluss entsteht meistens ein Kunstwerk. Und da unterscheidet man tatsächlich in verschiedene Gattungen. Also das eine ist die bildende Kunst, das ist eigentlich der größte Bereich. Da gehört die Malerei dazu, die Grafik, Architektur oder auch Gebrauchskunst dann. Es gehört dazu die Musik, die Literatur und jetzt, wenn wir gerade beim Radio sind, gehört natürlich die Musik dazu. Und ich habe mir das vorher natürlich auch überlegt und ich habe die ja schon abbinst, dass ich eines meiner absoluten Lieblingslieder vielleicht gern hören darf nachher. An der Linden sind wir gesessen von der Haushammer Bergwachtmusi. Das ist natürlich klar, die Linde steht für das Schöne, die Liebe, die Liebenden unter dem Lindenbaum. Das macht ein ganzes Gefühl in der Musik um eine Linde herum. Und heute früh ist mir noch was eingefallen, wo ich aus dem Haus gegangen bin. Da war so strahlender Sonnenschein und so schön kalt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wie so ein Maitag, wo man auf Skitour gehen kann. Und das ist ja das Schöne an dieser Frühlingsskitour, wenn die Sonne scheint und oben ist der Schnee und dann kommt man runter und unten blüht dann schon der Flieder. Und der Flieder ist natürlich auch so eine Pflanze, die gern besungen wird. Der Flieder steht doch für die Frühlingsgefühle als Vorbote des Sommers und der vertreibt alle Geister, alle Bösen und es steht nur für das Schöne, das ist die erste Liebe. Übrigens sehr bitter dabei, wenn man in so ein Blattl reinbeißen darf, das ist richtig bitter, er duftet süß, schmeckt aber bitter und ihn mögen auch gar keine Bienen unbedingt. Also der wird gar nicht so wahnsinnig besucht, obwohl er so gut duftet. Der ist auch gar nicht heimisch bei uns, sondern ist erst um 1550 von einem kaiserlichen Gesandten von Konstantinopel nach Wien gebracht worden. Und da hat man nämlich dann gesehen, ui, der ist so schön, der blüht so schön. Und den hat man von da in die Bauerngärten gebracht als fein duftende Pflanze. Aber zum Flieder, warum ich eben draufgekommen bin, da gibt's diese uralte Schnulze, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Gibt's auch eine Schmonzette aus den 50er Jahren mit der Romy Schneider. Aber dieses Lied, wenn der weiße Flieder wieder blüht, der besagt eigentlich auch die Frühlingsgefühle, das kommende Frühjahr und es ist eigentlich auch für den Winter jetzt eine schöne Botschaft, dass der Frühling wieder kommen wird.
Und der Flieder, der kriegt jetzt bei uns einen Raum in einer historischen Aufnahme mit Richard Tauber auf Wunsch von Astrid Süssmuth.
Wenn der weiße Flieder wieder blüht, sing ich dir mein Kind. Yeah.
Ja, wir machen eine botanische Kunstreise heute sozusagen. Und jetzt schauen wir vielleicht als nächstes in der Musik, die haben wir jetzt ein bisschen gestreift. Was nehmen wir als nächstes? Welche die Gattung, Kunstgattung?
Die Gattung der Literatur natürlich. Und da können wir es ganz einfach machen. Da können wir uns das können wir vom Fensterbankel aus anschauen. Kennst du die alte Geschichte noch vom Fensterbankel aus gesehen? Das war immer so eine Kolumne in die 80er, 90er Jahre. Habe ich immer gern gehört. Aber auf der Fensterbank, das ist ja eigentlich auch ein Biotop, gell? Und das ist nämlich das Biotop der Geranie.
Aha.
Ja, also Geranien sind ja ganz komisch polarisierende Pflanzen. Also entweder man mag's oder man hasst's. Und auch wenn man es nicht mag, weil es irgendwo, wenn man die Blätter reibt, oft schon so Stinger und das sind so Grinseblumen. Also, und wenn man weiß ja, wenn man in ein Hotel kommt und je mehr Geranien dran sind, umso ruppiger ist der Charme des ganzen Ambientes. Also dieses Geranien sind ein bisschen komisch, aber wenn irgendwo keine Geranie dran ist, das ist voll verlassen. Das ist ganz ein Bauernhof ohne Geranie, der schaut einsam aus. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, eine Novelle vom Rainer Maria Rilke, das heißt Das Geheimnis. Und das ist sehr, sehr spannend. Das sind nämlich die Geranien, so ein Sinnbild für die Idylle, die aber gar nicht banal ist. Und die stehen ja im Kontrast zu diesem Geheimnis. Und eigentlich tragen die Geranien das Geheimnisvolle in sich. Eine sehr spannende Geschichte sollte man unbedingt einmal lesen, auch um die Geranie im Tiefen zu ergründen. Ich tue mir, wie gesagt, immer noch ein bisschen schwer, ob ich es jetzt mag oder ob ich es nicht mag.
Geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ja.
Also gerade dieses Knallerot, das schlockt mir manchmal fast, aber wenn es ein bisschen feinere Farben sind oder weiße Geranien, das hat schon was sehr Charmhaftes eigentlich. Ein echter Charme. Und wenn man sich überlegt, die Geschichte der Geranien ist nämlich auch sehr spannend. Die sind ja erst um 1690 nach Europa gebracht worden, von Südafrika aus. Erst nur für Reiche und für Adelige, und das Bürgertum hat die dann auch zu sich geholt. Und die Dienstmädel von den Bürgerhäusern haben dann die kleinen Ableger mitgenommen, haben es abgebrochen, haben es daheim hingebracht zu ihren Eltern, und da ist es eingepflanzt worden. Und dann hat man natürlich zwei Kinder. Meine Tochter arbeitet in einem guten Hause, wir haben auch Geranien. Und so sind die eigentlich zu dem beliebten Blumenschmuck geworden. Und wer was auf sich gehalten hat, der hat eben eine Geranie gehabt. Aber tatsächlich haben schon gewagte Farbkompositionen öfters. Aber es ist eine gewisse Idylle,
ja.
Und wenn es fällt, ist auch komisch.
Ja, interessanter Gedanke, habe ich so nicht gekannt. Also, dass das sozusagen ein Ausweis ist, dass man zum Bürgertum gehört und zur gediegenen Gesellschaft.
Ja, genau. Also so ein bisschen die Spießgesellschaft ist dann,
naja.
Spießbürgerlichkeit ist auch dabei. Aber es gehört auch so. Aber wie gesagt, wenn es weg ist, ist schlecht. Zur Kunst gehört neben der Literatur natürlich auch die darstellende Kunst, also Theaterstücke zum Beispiel. Da gibt es Geschichten wie Der Kirschgarten, wo es auch für
Tschechow.
Die... Von Tschechow, genau. Der auch für die, für die alte Welt steht, für das alte Idyll in der Kirche drin. Kirche ist ja, wird ja immer wieder gern genommen im Theater. Und da kenne ich ja ganz ein bayerisches Theaterstück,
wo nämlich. Da klingelt es ja jetzt gleich.
Da klingelt jetzt nur ein Kirsch, gell? Und mit so einem Kirsch, da kann man so einiges veranstalten, vor allem wenn man der Brandner Kasper ist. Der Kirschgeist, der wird in der Regel ja aus Sauerkirschen brennt. Die haben nämlich ein intensiveres Aroma und einen höheren Säuregehalt. Das ist beim Destillieren, macht es einen kräftigeren, viel aromatischeren Geist. Das Kirschwasser übrigens, anders als der Kirschgeist, das Kirschwasser macht man aus Süßkirschen. Da hat man eher diese Süße drin. Aber die Sauerkirsche, die ist bei uns eher so das Heimische, und deswegen macht man bei uns einen Kirschgeist oder einen Kirsch, wie es der Brandner Kasper sagt. Im Allgäu heißt es ja, wo der Kirschbaum, also von der Höhe her, nur blüht, da kann man einen Ackerbau noch machen. Also auch da ein sehr interessanter Indikator. Der ist weniger kälteempfindlich, die Sauerkirschen, als die Süßkirschen. Man kennt es immer dadurch, wenn er blüht, kann man die Blüten gleichzeitig mit den Blättern so im April schon. Und bei der Süßkirsche, da erscheinen die Blüten vor die Blätter. Und deswegen ist die Süßkirsche auch ein bisschen empfindlicher, weil wenn der Baum noch nackert ist und noch keine Blätter hat, dann wirkt die Kälte eher auf die Blütenei, als wenn die Blätter rundherum nur ein bisschen an Schutz geben.
Von den Wirkungen, was man alles mit der Kirsche macht, muss man da unterscheiden dann zwischen Sauerkirsche und Süßkirsche oder kann man beide verwenden?
Ein bisschen unterschiedlich sind es. Also wenn wir jetzt sagen, wir gingen vom Ernährungsphysiologischen aus, beide haben natürlich wenig Kalorien und schmecken gut, das ist immer das Gleiche, aber von den Inhaltsstoffen ist die Sauerkirschen tatsächlich interessanter, weil sie nämlich unter anderem Melatonin enthalten, also eine melatoninartige Anordnung der Eiweiße, Aminosäuren in der Frucht. Und das heißt, sie hilft sehr gut, wenn man Sauerkirschen direkt isst, sehr gut gegen Schlafstörungen. Man kann die Stressfolgen mindern damit. Also wenn man Stress hat, wenn man sich aufregt, wenn man zwider ist, ein paar Sauerkirschen essen. Es entspannt einen und es ist auch sehr gut für Auswirkungen von Jetlag. Das heißt, wenn man einen Trip in die USA hatte, weil man geschäftlich mal kurz nach New York müssen hat und dann ist alles durcheinander, weil da hat man auch noch durchgefeiert, dann ist es sehr hilfreich, zu Hause ein paar Mal bewusst Sauerkirschen zu essen. Die gibt es ja jetzt auch gefroren in bester Bio-Qualität. Auftauen natürlich erst. Und dann ein paar Mal Sauerkirschen essen, einfach um den Melatoninspiegel wieder auszugleichen.
Ich kenne ja auch Kirschkernkissen. Für was nimmt man dir?
Rückenschmerzen, Hexenschuss, Babybauch, wie die sind kochte Kirschkerne und die tut man warm in einer getrocknet in ein Leinensäckchen und macht es immer wieder warm.
Hat es da eine Bedeutung von welcher Sorte?
Da hat es tatsächlich keine Bedeutung von welcher Sorte. Unter anderem ist da Vanillin drin, also der Duftstoff von der Vanille in ganz feinen Dosen, was einen sehr entspannt und die nachhaltige Wärme in die Kerne drin, die eben durch das Kissal durch auf den Rücken einwirkt. Also schön entspannend. Man soll bloß schauen, dass man es alle Jahr ungefähr wieder auswechselt, weil dann sind die Inhaltsstoffe alle ausgedampft aus den Kernen und das Kissal wirkt halt, macht nur warm, aber wirkt nicht mehr durch die Inhaltsstoffe.
Wenn wir den Bogen unserer botanischen Kunstreise weiterspannen, Musik haben wir schon gestreift und Literatur haben wir gestreift. Was hast du als nächstes dir ausgesucht?
Das ist natürlich der große Punkt der bildenden Kunst und da gehört die Malerei dazu, die Grafik und bildende Kunst, also die gestaltende Kunst ist damit gemeint. Und das sind auch die ältesten Kunstwerke, die wir überhaupt kennen. Eben zum Beispiel Höhlenmalereien, wo seltener eher Pflanzen sind, aber eine der interessantesten Höhlenmalereien, die zeigt zum Beispiel eine Pflanze, und zwar den Stechapfel.
Der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Habe ich die Ehre, heute mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Astrid, du hast gerade den Stechapfel angesprochen, weil es den schon in ganz alten Malereien zu sehen gibt.
Mit den ältesten erhaltenen Malereien überhaupt, den Höhlenmalereien. Und da ist es eigentlich was Besonderes, weil in den Höhlenmalereien sind ganz oft Tiere dargestellt, also so Jagdszenen, grafische Muster und eben selten auch Pflanzen. Und zu diesen Pflanzen gehört der Stechapfel dazu. Und das finde ich schon was Besonderes, weil der Stechapfel ist keine gewöhnliche Pflanze, die man essen würde, keine gewöhnliche Pflanze, die man als Heilpflanze nimmt, so wie wenn man einen Magen verdorben hat und man dort dann einen Löwenzahntee trinken, damit die Leber ein bisschen angeregt wird, sondern es ist eine sehr, sehr giftige, tödlich giftige, halluzinogene Pflanze, eine Schamanenpflanze hat man es früher genannt. Und diese Malerei von dem Stechapfel ist tatsächlich etwa 4000 Jahre alt. Das heißt Pinwheel Cave, das ist in Kalifornien eine Höhle. Und dann ist tatsächlich der aufgehende Stechapfel wie ein Windrädchen dargestellt. Und man weiß, dass damals Initiationsriten stattgefunden haben für junge Männer unter Zuhilfenahme dieses Stechapfels. Also eine sehr spannende Pflanze. Unser Stechapfel, den wir hier verwildert haben, das ist eine Pflanze etwa 2 Meter hoch. Er mag es ein bisschen wärmer, übersteht aber als Samen auch den kalten Winter. Bildet ganz große, wunderschöne, weiße oder manchmal rötliche Blüten, die ihm aufgehen wie ein Windrad und duftet ganz süß am Abend durch die ganze Nacht durch, also betörend zu süß eigentlich, also wie ein zu süßes Parfum. Und in der Früh fällt die Blüte zu Und auf einmal stinkt die Pflanze. Also es ist eine Mischung aus Toter Ratz und nasser Hund. Wenn die Sonne drauf scheint, grauselig. Und ist das erste Mal bei uns in Deutschland so um 1580 nachgewiesen, dass er eben hier schon Fuß gefasst hat. Und man hat den tatsächlich als psychisches Zwangsmittel teilweise verwendet. Also um jemanden in geringsten Dosen die Fehler eingeschlossen, wenn es halt passiert ist, dass es zu viel war, dann hat er Pech gehabt, Fehler eingenommen, um jemanden völlig gefügig zu machen. Also eine vollkommen krasse Pflanze und wächst immer noch verwildert bei uns. Und diese Pflanze ist eben auf mit der ersten Höhlenmalerei oder mit der ersten Darstellung von Pflanzen überhaupt überliefert.
In dem Zusammenhang spannend, dass du auch die Tollkirsche mit in unseren botanischen Reigen heute aufgenommen hast, die ja ähnlich gefährlich mir erscheint, wenn ich es richtig weiß.
Ist nicht ganz so gefährlich wie der Stechapfel, aber hin ist hin. Ne? egal, es ist auch eine tödliche Pflanze, gilt auch als Hexenpflanze. Und da gibt es eine sehr, sehr alte Darstellung auf dem sogenannten Kessel von Gundestrup. Gundestrup, das ist ein Torfmoor in Dänemark. Und da hat man schon um 1890 einen großen Kessel gefunden, einen silbernen Kessel. Und der ist reich verziert und stammt etwa aus der Lateinzeit. Das ist so das 5. Jahrhundert vor Christus, also ein bisschen jünger. Und da drauf sind verschiedene Darstellungen aus der keltischen Mythologie. Da sind Götterbilder, Rituale dargestellt. Unter anderem einer der bekanntesten Figuren aus der keltischen Mythologie, das ist der gehörnte Mann, also the horned one, die Verkörperung der männlichen Kraft. Und neben dem ist eine Pflanze dargestellt und das ist eine Tollkirsche tatsächlich. Dieser Kessel ist ja eigentlich aus dem Gebiet der Donau, hat man festgestellt, anhand von Wachsresten, die da dran waren, von der Herstellung noch. Sehr, sehr spannend. Und der wurde offensichtlich auf Bestellung gefertigt und eben dann nach Dänemark gebracht. Und es wurde wohl auch eben verlangt, dass die Tollkirsche dargestellt wird als sehr alte Hexenpflanze, als Schamanenpflanze im weitesten Sinne, die eben diesem Gott damals nahegebracht oder in der Nähe des Gottes vermutet wurde. Als Hexenpflanze haben wir immer schon gesagt, das macht die großen Augen, Belladonna, Atropea heißt es ja, die großen Augen, die dann ganz so schwarz sind wie die Tollkirschen selber. Das liegt daran, dass die Tollkirschen in geringen Dosen zu einer Lähmung des Augenmuskels führen und damit eben die Pupille sich weitet. Das hat man heute noch bei Augenuntersuchungen, wenn der Augenhintergrund angeschaut wird, dass Atropin eingetropft wird.
Jetzt kommt mir was in den Sinn, die Tollkirsche spielt, da sind wir jetzt nicht in der bildenden Kunst oder in der Malerei, aber er spielt auch im Film eine Rolle in
Schlafes Bruder.
In Schlafes Bruder.
In Schlafes Bruder. Da stirbt nämlich der Elias an den Tollkirschen, die er gegessen hat, um nicht einzuschlafen, weil er nämlich beschlossen hat, dass er so lange bleibt, bis der Tod kommt. Und ja, das ist nach dem neuen Aufwallen von seinen Gefühlen für die Elsbeth, wo er dieses Orgelspiel von dem Choral hört, komm, o Tod, du schlafest, Bruder. Also sehr tragisch. Aber es gibt auch verschiedene andere Filme, zum Beispiel den Film, der die Tollkirsche ausgräbt. Das ist also recht witzig, da gerät nämlich ein Punk durch Zauberei ins Jahr 1918. Also sehr, sehr wild. Die Hexenpflanze überhaupt und die heilige Hildegard von Bingen hat schon gesagt, keine Pflanze ist dem Teufel näher und sie ist dem Menschen so gefährlich zu essen und zu trinken, weil sie seinen Geist zerrüttelt, so wie wenn er tot wäre. Also eine durchaus gefährliche Pflanze, aber natürlich Zutat in diversen Hexentrunken, in Hexensalben, wenn man sich
dort hätte ich sagen, richten wir den Blick doch auf eine dann doch gängigere oder zumindest irgendwie schönere Pflanze, eine schöne die Nutzpflanze. Man auch trinken kann. Ja, also
zum Beispiel den Wein.
Wäre die Weinrebe.
Die Weinrebe, also viel angenehmer. Finden wir auch sehr, sehr alte Darstellungen, zum Beispiel aus dem alten Ägypten, 15. Jahrhundert vor Christus wärmer. Da gibt es eine Darstellung in dem Grab des Nebamun, das ist ein wohlhabender Beamter gewesen, findet sich heute im British Museum in London. Und da ist eine wunderschöne Weinleseszene dargestellt. In mehreren Bildabschnitten, eigentlich wie ein Comic würde man heutzutage sagen. Da ist oben die Ernte der Weintrauben, die sammeln es in Körbe. Menschen klettern in die Ranken, um die zu pflücken. In der Mitte wird das Ganze verarbeitet. Also die Trauben werden getreten, das wird filtriert, große Krüge werden befüllt. Unten sieht man den Transport und die Lagerung der Weinkrüge auf Booten, so wie man das damals gemacht hat. Den Nil wurde es entlang geschippert. Und man sieht dann auch, dass das Wohlstand war, Genuss, Fruchtbarkeit. Die Weinrebe ist tatsächlich eine sehr, sehr alte Kulturpflanze des Menschen. Also vor 7000 Jahren wurde wohl aus der wilden Weinrebe die echte Weinrebe gezüchtet. Und der älteste Weinbau fand vor 5000 Jahren im heutigen Georgien statt. Das ist also die Zeit, wo auch der Ötzi zum Beispiel gelebt hat. Die Weinrebe gehört auch zu den sieben Pflanzen, die das Heilige Land charakterisieren. Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel, Ölbäume. Also ganz, ganz wichtig. Und die älteste Weinrebe Europas übrigens, die ist aus dem Jahr 1601. Und die fruchtet immer noch, die steht in Magreit in Südtirol, die sogenannte Magreiter Urrebe. Und sie trägt immer noch um die 80 Kilo Trauben pro Jahr. Das finde ich also schon eine ganz, ganz irre Sache. Und Weinrebe, du hast jetzt gesagt Getränk, oder wir haben gesagt Getränk, aber die ist ja ganz, ganz vielseitig. Weil Weinbeeren kann man entweder roh essen, also die Tafeltrauben, man kann es zu Rosinen trocknen und man kann neben dem Wein auch einen Branntwein machen, einen Traubensaft, das wären dann die Keltertrauben. Und auch den Pressrückstand kann man übrigens verwenden, das wäre der Trester, und den kann man brennen als Grappa.
Also auch was sehr, sehr Feines. In dem Zusammenhang, erklär mir auf, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Rosinen und Sultaninen? Oder also Rosinen, verwendet man das Synonym?
Rosinen ist der Oberbegriff für alle getrockneten Weintrauben. Je nach Rebsorte sagt man dann, das sind Sultaninen, wenn sie kernlos und hell sind, aus der Sultanatraube. Es gibt Korinthen, die sind kleinbärig mit oder ohne Kern, aus der Rebsorte Corinthiaki, also nach Korinth benannt. Oder es gibt Zibeben, das sind Trockenbeeren, die man am Rebstock direkt noch trocknet. Also verschiedene Bezeichnungen für unterschiedliche Weinsorten. Grundsätzlich ist aber allen gleich, wenn man unter dem Weinstock sitzt, ist es ein Ausdruck fürs Wohlergehen, so wie wenn man mitten im Paradies sitzt.
Das ist natürlich auch ein Stichwort für ein Gemälde.
Für ein Gemälde. Und das ist also die botanische Kunst schlechthin. Das ist ein ganz kleines Bild, das heißt das Paradiesgärtlein, das ist nur 33 auf 26 Zentimeter groß, wurde so um das Jahr 1410 gemalt, man sagt von einem oberrheinischen Meister, weil man nicht weiß, wer das gemalt ist. Und dargestellt ist ein Hortus Conclusus, also ein Ausschnitt aus einem Garten mit einer Mauer rundherum. Und da drin ist die Maria, die liest in einem Buch, das Jesuskinderl, heilige Engel, der Himmel ist ganz tiefblau und es sind männliche Heilige, also der heilige Georg mit einem toten Drachen ist da, der heilige Michael, der hat einen Deifel, die sind um einen Baum rum und dann ist auch noch eine Quelle da mit ein paar weiblichen Heiligen, zum Beispiel die heilige Barbara kann man sehen, die heilige Katharina. Und das Interessante an diesem Paradiesgärtlein, das ist aber, dass es völlig naturnahe Darstellungen von Pflanzen sind. Also Gänseblümchen, Goldlack, Immergrün, Wegeriche, Levkojen, Johanniskraut, Schlüsselblumen, verschiedene Bäume, ein Kirschbaum ist da. Natürlich übers Jahr verteilt, es wären verschiedene Blühsaisons, aber die sind eben zusammengebracht, weil es ist ja der Paradiesgarten. Mhm. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass da der Frauenmantel drin ist. Mehrere Exemplare des Frauenmantels, den man ja auch Marienmantel nennt. Die Maria ist ganz zentral dargestellt, es ist ihr Paradiesgarten. Und der Frauenmantel, wie der Name schon sagt, ist die Frauenpflanze schlechthin. Und die Maria ist ja die Patronin der Frauenheilpflanzen. Also wenn irgendwas mit Maria heißt, Marienkraut, Marienwurz, Marienmantel, dann ist es immer eine Frauenheilpflanze.
Wir unternehmen heute eine kleine botanische Kunstreise, die notwendigerweise unvollständig bleiben muss, weil das Thema natürlich ein großes ist. Aber Astrid Süssmuth, unsere Kräuterexpertin, hat ein paar Sachen herausgepickt. Natürlich ein bisschen nach eigenem Gutdünken, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Jetzt hast du uns gerade mitgenommen zu einer kleinen Bildbetrachtung. Das Paradiesgärtlein, ein Gemälde eines sogenannten oberrheinischen Meisters, so aus der Zeit um 1410, 1420. Wo kann man das in Natura bewundern?
Das hängt im Städelmuseum in Frankfurt am Main. Und wenn man sich dieses kleine Bildchen anschauen will, in dem gleichen Kabinett ist auch ein wunderschönes Bild der Lucrezia Borgia drin, die auch mit Pflanzenattributen geschmückt ist, wo sich jeder dann überlegen kann, warum es genau diese Pflanze ist. Mhm. Mach mal ein kleines Geheimnis draus. Aber ich habe jetzt gesagt, wir sind unter anderem auch in den Wiesen um Nürnberg unterwegs und du ahnst es natürlich,
welcher Name hier fallen muss.
Das ist Albrecht Dürer, der große Naturbeobachter und tatsächlich die erste echte Naturstudie. Sonst wurden immer Pflanzen dargestellt in alten Kräuterbüchern auf Gemälden, aber eine richtige Naturstudie, da stammt eben die erste von Albrecht Dürer, das große Rasenstück. Er hat es mit dem Jahr 1503 gekennzeichnet. Und es ist ein Stückerl Wiese mit verschiedenen Kräutern. Das ist kein natürliches Stück Rasen tatsächlich, weil er müsste das von so weit unten gemalt haben, dass er eigentlich sie in Erdboden eingebuddelt haben hätten müssen. Das hat er also wahrscheinlich ins Atelier geholt mit diesem tiefen Blickpunkt. Und es sind dargestellt das Knäuelgras, der Breitwegerich, der Ehrenpreis, Schafgarbe, Gänseblümchen und Löwenzahn. Und ganz zentral, das war ihm offensichtlich sehr wichtig darzustellen, ist das Wiesenrispengras. Das wird dir jetzt nicht unbedingt was sagen. Das ist eine ganz wertvolle, ganz wertvolle Futterpflanze, ein Futtergras, das man immer geschaut hat, dass besonders viel in der Wiese drin ist, dass man früher auch die Samen vorgezogen hat teilweise, damit es in der Wiese extra nochmal ausgebracht werden muss. Ist ein häufiger Auslöser von Heuschnupfen, aber dadurch, dass er eben diese Pflanze in die Mitte gestellt hat, hat er ausgedrückt, dass da, wo er das angeschaut hat, die Wiesen besonders reich und gut sind. Also auch das, so ein einfaches Gras, eben die Darstellung dieses bestimmten Grases, hat er Botschaft bei ihm gehabt. Überhaupt hat der Dürer viel mit Pflanzen ausgedrückt, also Botschaften über Pflanzen gebracht. Es gibt auch das bekannte Gebetbuch vom Kaiser Maximilian I. Das ist ja ein Gebetbuch, den es der Kaiser Maximilian in Auftrag gegeben hat. Das wurde 1513 in Augsburg gedruckt, in einer Auflage von 10 Exemplaren. Und ein Exemplar ist vom Albrecht Dürer und anderen Künstlern dann mit Randzeichnungen ausgeschmückt worden. Also das zum privaten Gebrauch für den Kaiser Maximilian. Und ich finde in diesem Buch besonders spannend die Seite mit dem Evangelisten Johannes, also das Johannesevangelium, da ist das Hauptmotiv der Adler, natürlich als Zeichen des Evangelisten. Und der Adler als Symbol vom Johannes sitzt direkt neben einem Feigenbaum. Und das ist eine total spannende Kombination, weil das weist also dann wieder auf die Fruchtbarkeit des göttlichen Wortes hin, weil der Feigenbaum im Alten Testament nämlich oft das Zeichen von Überfluss ist. Und der Johannes, der als Adler praktisch geistige Höhen erklimmt, der ist damit ganz symbolisch unter dem schützenden Baum der göttlichen Weisheit und Erkenntnis dargestellt. Also so, dass die Nähe zum Feigenbaum eben auch zeigt, dass die Schriften vom Johannes Nahrung für den Glauben sind, so eine Art spirituelle Frucht, könnte man sagen. Und dann sind noch Schreibutensilien daneben, das Tintenfass und der Federkiel und das aufgeschlagene Buch und natürlich auch der Klassiker. Also der Johannes schaut halt aus wie der Dürer selber, diese lockigen Haare, der intensive Blick und auch diese Statur, ganz, ganz typisch. Also er hat mal wieder sich selbst dargestellt, so als Dürers Selbstverständnis als Künstler und Denker mehr als ein Handwerker. Und der Feigenbaum, der gehört übrigens auch zu den frühesten Anbaufrüchten von den Menschen. Also seit etwa 5000 vor Christus hat man den angebaut. Der Paradiesbaum.
Ja, und bei Adam und Eva haben wir ja auch schon mit dabei.
Der Paradiesbaum war die Feige und Adam und Eva bedecken sich damit. Er schaut ja auch sehr relevant aus, ne, das Feigenblatt. Dieses Feigenblatt nach der Vertreibung aus dem Paradies ist eben das Zeichen der Erkenntnis und verhüllt aber eben gleichzeitig die Wissen, das Wissen über die große Kraft von dem kleinen Baum. Ja, es ist ein sehr ein weitläufiger Baum, was er uns alles bieten kann. Also zum einen als heilkundliches Mittel. Man kann zum Beispiel auf Stiche, auf Verbrennungen, auf Wunden aufgeschnittene Feigen auflegen, um die zu heilen. Andererseits, der Feigenbaum hat einen ganz ätzenden Milchsaft in allen Teilen drin. Da könnte man zum Beispiel Warzen beträufeln damit. Und natürlich bekannt, wenn man Feigen isst, dann muss man ganz, ganz, ganz schnell rennen. Und zwar dahin, wo ein Herzerl auf der Tür drauf ist. Das ist aber kein Herzerl, sondern es ist eigentlich eine stilisierte Feige. Als Darstellung. Also Feige, sehr spannend zur Verwendung. Und in der Malerei. Und natürlich das Feigenblatt, das immer etwas verhüllt.
In der Malerei machen wir nach den 11 Uhr Nachrichten noch ein bisschen weiter. Denn da hast du auch ein spannendes Thema mitgebracht. Und da werfen wir dann noch einen Blick auf Münchner Schule und Chiemseemaler. Und dann haben wir natürlich noch vielfältige andere Themen zu behandeln. Da schauen wir mal, wo wir überall noch landen auf unserer botanischen Kunstreise. Ich freue mich, dass du da bist, Astrid Süssmuth. Als nächstes nimmt Astrid Süssmuth uns auf ihrer botanischen Kunstreise mit in den Chiemgau und zu Chiemseemalern und zur Münchner Schule. Da passt außerdem dazu, weil wir gerade musikalisch im Werdenfels waren, da hast du ein schönes Bild mitgebracht, was ein Jagdhaus bei Partenkirchen in den Blick nimmt.
Genau, das heißt Zechende Jäger vor dem Jagdhaus bei Partenkirchen. Das ist von dem Heinrich Bürkel. Der Heinrich Bürkel war ein Maler der sogenannten Münchner Schule. Die Münchner Schule, das ist ein Malstil gewesen, 19. Jahrhundert. Das ist im Umfeld von der Königlichen Akademie der Bildenden Künste entstanden. Der König Ludwig I. war ja ein großer Kunstmäzen seiner Zeit. Und daraus ist eben diese Plein-Air-Malerei, also die Freiluftmalerei, entstanden. Genre-Malerei kommt mit dazu und da ist eben der Heinrich Bürkel einer der bekanntesten Vertreter. Das sind so ganz herzige kleine Bilder, keine großen Leinwände, eher kleine Bilder, die einfach bestimmte Szenen aus dem Leben darstellen, durchaus idealisiert, aber es ist wie so ein kleines Wimmelbild immer. Ich habe als Kind immer so gern diese Wimmelbilder, Wimmelbücher von dem Ali Mikutschmeng. Und genauso sind die Bürkelbücher. Man entdeckt immer was Neues. Und gerade die zechenden Jäger vor dem Jagdhaus bei Partenkirchen, da sieht man eben rüber von Partenkirchen zum Wetterstein, was wir jetzt gerade als Musik gehabt haben. Und da sieht man richtig schön, der Wachsenstor, Zugspitz, Alpspitz. Und man kann zum Beispiel erkennen, wie weit runter der Höllental ferner noch gegangen ist. Und die Jahreszeit, zu der das war, das muss also im Juli ungefähr sein mit den Jägern, das ist schon sehr weit der Ferner, also der Gletscher runter, da ist halt überhaupt kein Gletscher mehr, weiß Gott nicht. Und man kann die Jahreszeit eben in diesen Bildern sehr, sehr schön festmachen, weil anders als im Paradiesgärtlein, wo alles idealisiert ist und wo alles gleichzeitig blüht, sind eben die Pflanzen dargestellt, die zu einer bestimmten Jahreszeit blühen. Und vor diesem Jagdhaus blüht zum Beispiel gerade die Stockrose. Und die Stockrose gehört zu den typischen Hochsommerpflanzen bei uns, die in den Herbst hineinblühen. Da würden wir nie bei den Frühjahrspflanzen dazu da. Die Stockrose ist eine ganz typische Pflanze der Bauerngärten. Eigentlich schaut es ein bisschen derb aus. Es macht so eine Kerze mit großen Blüten, die können ja rot sein, rosa, manchmal weiß. Es gibt Züchtungen in Gelb, aber meistens so rot, rosa, wie eine Malve eigentlich. Ist erst im 15. Jahrhundert wahrscheinlich aus China nach Europa eingeführt worden. Man findet es bei uns eigentlich nur in Gärten, ganz selten einmal verwildert. Aber sie ist eine der ebenfalls sehr, sehr alten Nutzpflanzen oder bekannten Pflanzen der Menschheit. Diese Samen hat man tatsächlich in antiken Gräbern oder in prähistorischen Gräbern gefunden, in der sogenannten Shandir Cave im Irak. Und das war vor etwa 80.000 Jahren. Also bei Begräbnissen wurde das verwendet. Muss ich sagen, das ist eine uralte Pflanze. Und genommen hat man es als Heilpflanze immer wie alle Malven, einfach bei Hals- und Rachenentzündungen, Stimmbandentzündungen, man macht aus diesen schönen Blüten einen Tee. Einfach ein Malventee. Das ist die Münchner Schule und aus der Münchner Schule von dem Heinrich Bürkel, wo der einer der bekanntesten Vertreter ihm war, hat sich dann, haben sich die Gruppe der Kimsey-Maler entwickelt. Der Münchner Professor, der Max Haushofer, ist der Begründer von denen. Der ist als 17-jähriger Schüler als erste Mal auf die Fraueninsel gekommen, hat sich in eine Tochter des Gastwirts verliebt und in die Insel auch und war dann immer wieder dort für diese sogenannte Plein-Air-Malerei und hat dort abgebildet, was er eben gesehen hat, diese ganzen stimmungsvollen Genrebilder aus dieser Zeit. Und diese Genremalerei, die bietet eben einen unglaublich schönen Einblick in das, was damals war. Mhm. Wie die Menschen gelebt haben, wie die Heu gemacht haben. Und das Interessanteste finde ich die häuslichen Szenen. Dann gibt es von einem der Kimsey-Maler, der heißt Max Arthur Stremel, eine Darstellung von der Backstube. Und in dieser Backstube, die steht die Tür offen zum Hinterzimmer, wo die gerade nach der Arbeit beim Frühstück beieinander sitzen. Und vorn auf dem Tresen, da steht ein einziger Sträußchen mit Kornblumen. Mhm. Und also die Tatsache, dass man Kornblumen eben als Sträußerl hergenommen hat im 19. Jahrhundert, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil die Kornblume ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig beliebt gewesen. Die Kornblume, die ist ein, ja, Ackerunkraut eigentlich, unbeliebt, weil die hat ganz feste, fulzige Stängel. Und wenn man mit der Sans arbeitet, dann macht die Sens stumpf. Das heißt, also Kornblumen drin zu haben, schaut hübsch aus, aber die Sense wird stumpf. Und die Kornblumen haben aber eben auch diese wunderschöne Farbe, dieses leuchtende Blau wie der Himmel. Und auch die sind eben ganz alte, ja, Zierpflanzen der Menschheit. Als Heilpflanzen nimmt man es gar nicht so arg her. Man kann es einmal kosmetisch nehmen, damit man so einen distinguierten Blaustich ins weiße Haar kriegt. Weißt du, wie die Mama vom Mooshammer, die hat doch so blaue Haare gehabt.
Genau,
das kannst du
genau
mit Kornblume machen. Aber als Heilpflanze ist sie eigentlich nicht so wichtig. Also das ist eine schöne Pflanze eher. Und man hat tatsächlich in dem sogenannten Blumengrab von Schandir im Irak, das ist etwa 50.000 Jahre alt, da hat man eine Grabbeigabe gefunden, das waren Sträußchen von Kornblumen. Die hat man also mitgegeben den Toten aufs Weg ins neue Leben. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, das Himmelsblau mitzugeben in das neue Leben. Das ist richtig schön.
Was stecken da für Sinnbilder noch mit drin? Das gibt es ja auch immer bei Pflanzen, wo wir mit Pflanzensymbolik hantieren.
Die Pflanzensymbolik ist eigentlich das Himmelsblau, das Ewige, das Unbeschreibliche, das Romantische, also die Sehnsucht nach dem ewigen Himmel und die Treue. Das wurde dann aufgenommen von den Romantikern als blaue Blume der Sehnsucht, nachdem man sich sehnt, das Schöne, das immer da ist, aber das man nicht greifen kann. Den Himmel kann man nicht greifen. Und die Kornblumen, die schaut man an und in der Vase sind Hexen, sind Dogschi. Und wenn man es trocknen will, den Pfand der Liebe, der Sehnsucht, nach 3 Wochen ist die Kornblume weiß. Und es ist vergangen. Also ungreifbares Etwas, ungreifbare Liebe, aber dennoch schön, steht eben für die Treue über das Welken der Blume hin in die Ewigkeit hinein. Also richtig schön.
Wenn wir noch 2 Pflanzen in den Blick nehmen, die du in der Vorbereitung hier mit angeführt hast, die auch in dieser Chiemsee-Malerei dargestellt werden. Da habe ich mich zuerst gewundert, was macht denn Topinambur auf so einem Bild?
Ja, das ist auch ganz, ganz spannend. Das ist ein Bild vom Max Mertens, auch der, einer der Kimsey-Maler, einer der jüngeren Kimsey-Malern, der ist erst 1970 dann in Gstaad gestorben, der hat gerne Szenen aus den Gärten gemalt. Also der Blick auf die Gärten, der Blick über den See hinweg und dann gibt es eben einen schönen Blick auf die Fraueninsel von Gstaad aus und dann bildet er einen Bauerngarten ab, wo neben Königskerzen und Kräutern wie der Kamille zum Beispiel eben auch Topinambur wächst. Und du kennst wahrscheinlich Topinambur vor allem zum Essen. Diese Knollen, die kann man entweder roh oder gekocht im Salat essen, sind heilkundlich als medizinische Nahrung sehr interessant, weil sie sättigend und entwässernd wirken. Sie haben viel Inulin drin, das heißt, es unterstützt die Bauchspeicheldrüse in ihrer Arbeit. Isst man besonders gerne auch, wenn man erhöhte Blutzuckerwerte hat, zum Abnehmen zum Beispiel. Es ist auch blutfettsenkend, aber es ist auch sehr stark sättigend. Und Der Ursprung von dem Topinambur, das ist auch das, stammt aus Nordamerika. Überlebende von der Hungersnot unter die französischen Auswanderer haben um 1610 ein paar von diesen Knollen, die sie tatsächlich über diesen Winter gebracht haben, nach Europa. Nach 2 Jahren ist es in Paris angekommen und die Leute haben gefunden, es ist eine Delikatesse, was ihnen da geschickt wurde. Und die haben es dann weiterhin gezüchtet, angebaut. Bei uns kann man es nicht anbauen, weil sie nicht zum Aussamen kommt. Sie verbreitet sich vegetativ. Man hat es also im Garten, da auf einmal ganz, ganz viel Topinambur.
Was heißt das nochmal, verbreitet sich vegetativ?
Das heißt, es verbreitet sich über die Wurzelknollen unterirdisch. Mhm. Es macht immer Ausläufer und dann eine neue Pflanze, die aus diesen Knollen entsteht. Was aber nicht funktioniert, ist, dass die bestäubt wird von Bienen, von Hummeln, von Insekten und dann durch den Samen eine neue Pflanze keimen kann. Das liegt daran, dass sie so spät im Jahr erst blüht. Also sie blüht immer erst so im August, September, Oktober und dann kommt der Samen nicht mehr zur Reifung. Das war im 19. Jahrhundert Topinambur eine ganz wichtige Nahrungspflanze, die man angebaut hat. Es ist ein bisschen vergessen worden, gerade in Bezug auf die Kartoffel, weil Kartoffeln haben einfach einen höheren Ertrag und lassen sich besser lagern als Topinambur. Topinambur erträgt zwar draußen stehend dann ein Frost bis minus 30 Grad, also wenn man Topinambur im Garten jetzt hätte, könnte man die Knollen mit einem Häckl rausholen und dann essen. Wenn man es aber vorher erntet und einlagert, hält es nur wenige Tage bis Wochen. Mhm. Also eine sehr, sehr interessante Pflanze, die eben dargestellt ist. Und da finde ich das Schöne an diesem Bild, Blick auf die Fraueninsel, dass in dem Kräutergarten Anfang des 20. Jahrhunderts ganz, ganz viel Topinambur noch gewachsen ist, dass es also eine wichtige Pflanze war. Und der Max Mertens hat aber nicht nur eben die Gärten dargestellt, sondern wie einst der Dürer, allerdings nicht im Atelier, sondern tatsächlich plein air, also draußen an der frischen Luft, dargestellt, was wächst da überhaupt. Und da gibt es ein Bild, das heißt Feldblumen am Chiemseeufer. Und da sieht man einen Rotklee, den eisenhutblättrigen Hahnenfuß, ein Knäuelgras, den Ostalpen-Enzian, wo man sich denkt, ui, der ist also Anfang des 20. Jahrhunderts, war der noch unten am Chiemsee und nicht nur oben in die Berg. Margeriten, ein Löwenzahn, eine Glockenblume und die Wiesenflockenblume. Und die finde ich so wunderschön. Das ist eine ganz wild ausschauende Blüte. Die hat ja lila Blüte, schaut ein bisschen zerrupft und zerrissen aus. Ist aber, die gehört da so. Das schaut, hat einfach einen schönen Schauapparat. Hummeln, Bienen, Schmetterlinge, die fliegen drauf. Besonders Nachmittag um 15 Uhr kann man ganz viele Schmetterlinge dran entdecken. Und es ist so eine Pflanze, die man richtig staunend anschaut, was die für komische Blütenblätter macht, ausgefranst und doch in sich, ja, in sich geborgen. Und es ist ja so eine ganz natürliche Schönheit, die eben etwas wilder sein darf. In der Blumensprache steht sie für natürliche Schönheit und es soll Damen gegeben haben, die dann dieses Sträußchen dem Herrn hinterhergeschmissen haben, weil sie wollten keine natürliche Schönheit, sondern die Eleganz per se sein. Und das hat natürlich nicht hingehört.
Dieses Bild finde ich ein wunderschönes Bild, weil es ja geradezu eine Kräuterstudie ist, eine Pflanzenstudie.
Absolut.
Und jetzt kommen wir zu botanischer Kunst und zwar illustrierten Pflanzenbüchern, Kräuterbüchern, sogenannten pharmakognostischen Nachschlagewerken, Astrid.
Ich habe das Wort nicht neigetan, um dich zu ärgern. Und ich sage auch nicht, dass du dreimal hintereinander pharmakognostisch sagen sollst. Nein, wir gehen nein zum ältesten Kräuterbuch, das wir überhaupt kennen. Und zwar ist es der sogenannte, das hast du vorher angesprochen, der Wiener Dioscorides. Und der Dioscorides, ne, ist alter Lateiner. Und weißt du auch, das ist ein antiker Arzt gewesen, ein bekannter Arzt der Spätantike, ein Militärarzt und ein anderer sehr alter oder sehr bekannter Arzt der Antike, das ist der Galen. Und die Texte sind tatsächlich vom Galen zum Teil, die hier gesammelt sind im Wiener Dioscorides und aufgebaut ist es aus der sogenannten Materia Medica des Dioscorides, also aus seinem Arzneimittelschatz, dem Buch, das er überliefert hat in griechischer Sprache. Und das ist auf Latein in dem Fall geschrieben. So um das Jahr 500 muss es geschrieben worden sein. Und man hat eben zusätzlich zu der Materia Medica und den Texten von dem Galen Pflanzenbilder eingefügt. Wunderbare Zeichnungen. Und es heißt deshalb Wiener Dioscorides, weil es eben in Wien in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt wird. Das ist ein kleines Büchlein, eigentlich ein mittelgroßes Büchlein, 30 auf 37 Zentimeter, besteht aus Pergamentblättern. Diese Pergamentblätter sind aus Ziegen- und Kälberhäuten gemacht, teilweise auch aus Jungfernpergament, also aus der Haut von ungeborenen Ziegen. Ganz was Dünnes und Feines, wo man eben sehr gut drauf schreiben kann. Und die Zeichnungen sind unglaublich spannend, weil teilweise, man sieht an den Zeichnungen, teilweise haben sie die Pflanzen richtig vor sich gesehen und teilweise lagen eben nur gepresste oder getrocknete Pflanzen vor zum Abzeichnen.
Die Aloe gehört mittlerweile zum, wie heißt es, UNESCO-Weltdokumentenerbe, gell?
Zum UNESCO-Weltdokumentenerbe, also klar, eines der ältesten Bücher der Welt, das ist schon was Besonderes. Und die Darstellung eben des, was ich so unglaublich interessant finde, die Aloe Vera zum Beispiel, die wir ja auch kennen, Aloe für die Haut. Das steht da alles sehr, sehr schön beschrieben drin, dass man auf Sonnenbrand oder auf Brandwunden kann man Aloe draufgeben, auf Haut, auf juckende Hautstellen oder man nimmt es innerlich zum Abführen, was man heutzutage eher mit Vorsicht macht natürlich. Aber diese Aloe ist ganz dreidimensional dargestellt. Ja, der hat die Pflanze direkt vor sich gesehen, kann man sagen. Dann gibt es aber andere Pflanze oder andere Pflanzen, wie etwa den braunstieligen Streifenfarn, den wir hier kennen. Der wächst an Mauern, Trockenmauern, an Felsen droh, geht eher ins Gebirge auf. Den haben die damals wohl nicht gekannt. Der ist ganz platt dargestellt und auch die Sporen sind dargestellt, also an den Stängeln, aber alles ganz platt zweidimensional. Der war also nur getrocknet vorgelegen. Der braunstielige Streifenfarn Asplenium heißt der botanisch und es kommt vom griechischen Splen für die Milz. Man hat es als Milzheilpflanze bei Milzschwellungen verwendet. Mhm. Also zum Ausleiten von Leukozyten, von zur Stärkung des Immunsystems nach Infektionskrankheiten. Finde ich also sehr spannend, dass es damals schon so verwendet wurde und dass sie trotzdem Pflanzen aufgenommen haben, die sie eben nicht zum Abzeichnen hatten, sondern das muss ein großer Aufwand gewesen sein, sich das zuschicken zu lassen.
Wenn das, also das ist jetzt das älteste erhaltene Kräuterbuch, aber es gibt ja auch aufschlussreiche Arzneipflanzenbücher oder Kräuterbücher jüngeren Datums, wenn man jetzt von jung reden will, was vor 500, Jahren vielleicht
also
entstanden ist.
Tatsächlich bis zur Renaissance, also etwa um 1600, war dieser Wiener Dioskurides das Nachschlagewerk überhaupt übersetzt in alle gängigen Sprachen der Welt, in Arabisch, Griechisch, Latein und so weiter und so fort, bis man dann begonnen hat, das auch auf Deutsch zu schreiben. Eine der ersten Schriften hier, das war das Arzneipflanzenbuch von Augsburg um 1530. Das steht in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Kann man übrigens auch online einschauen und anschauen. Das finde ich ganz, ganz toll. Das ist digitalisiert und man kann es durchblättern. Und da sind wunderbare Pflanzen dargestellt, die man aber in der Antike gar nicht kannte, weil es eben Bergpflanzen sind. Zum Beispiel in Ostalpen-Enzian, wo ich vorher gesagt habe, der ist ja auch am Chiemsee dargestellt worden von unseren Chiemsee-Maler. Aber dieser Ostalpen-Enzian mit der wunderbaren lila Blüte, violette Blüte, der so nach Rosen duftet, da hat man den verwendet als Stärkungsmittel auch wieder nach Infektionskrankheiten. Oder ist es dargestellt, die Silberdistel, eine der unglaublich schönsten Darstellungen dieser Pflanze. Die Silberdistel, eine Bergbewohnerin heutzutage, die aber früher auch im Tal gewachsen ist bei uns. Was sie nicht mehr tut, sie reagiert nämlich ganz extrem auf Düngungen und wenn einmal eine Wiese gedüngt war, dann wächst da 100 Jahre keine Silberdistel mehr. Mhm. Die Darstellung der Silberdistel ist deswegen so besonders, weil auf diesem Bild der Silberdistel steht nämlich auch dargestellt drauf, wie sie zu ihrem Namen kam. Die Silberdistel, die heißt botanisch Kalina acaulis und Kalina acaulis kommt vom Karl dem Großen.
Aha.
Der Karl der Große, der ist ja selig gesprochen, was die meisten gar nicht wissen. Es kommt daher, dass er eine Vision hatte. Und zwar war das so, der Karl der Große wollte mit seinem Heer eine Schlacht schlagen gegen Ungläubige. Und was passiert? 3 Tage vor der Schlacht wurde das gesamte Heer von der Ruhr befallen. Also eine infektiöse Darmerkrankung mit Blut, das man ausscheidet. Ganz was Übles. Und er hat gebetet und gebetet abends. Und im Traum ist ihm ein Engel erschienen und hat ihn angewiesen, dass er am nächsten Morgen vor sein Zelt tritt und einen Pfeil abschießt. Und der Pfeil trifft dann das, was sein Heer heilen wird. Und er ist also aufgewacht in der Früh, Pfeil pfiou, abgeschossen und hat eine Silberdistel erwischt. Der ist diesen knienden Karl den Großen mit dem Pfeil in der Silberdistelwurzel sieht man eben auf dem Bild aus dem Arzneimittelbuch. Und was ist passiert? Die Silberdistel wurde ausgestochen, überall. Das Heer hat die Silberdistel verabreicht gehabt. Alle sind über Nacht wieder gesund worden und die Schlacht wurde gewonnen. Was lernen wir daraus? Erstens, die Silberdistel ist ein hervorragendes Darmheilmittel. Und zum Zweiten, die Silberdistel muss eigentlich früher auch in großer Menge unten im in der Wiese gewesen sein, nicht nur auf der Alm drum, weil der Karl der Große war kaum auf der Alm mit seinem Heer, sondern die haben natürlich unten gekämpft. Also eine sehr spannende Sache.
Und heutzutage kennt man es eigentlich eher vom Alpenraum oder am Almraum, ist ja auch die Schutzpflanze beim Almabtrieb oder wird über die Stalltüre genagelt.
Über die Stalltür genagelt als Schutzpflanze, weil sie eben so spät im Jahr noch das Sonnenlicht einfängt und wie eine heilende Sonne wirkt und ja, die Sonne auf den Almabtrieb scheinen lässt. Also auf der einen Seite gibt es die Kräuterbücher, die etwas darstellen, und dann hätten wir als zum Abschluss unserer Malerei noch eine besondere Seite, das ist nämlich die Porzellanmalerei. Das sind auch Kunstwerke, die Jahrhunderte überdauern. Und da hätten wir zum Beispiel das Nymphenburger Porzellan.
Da kommen wir gleich dazu. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Es geht um Pflanzen, in denen man sie mehr sieht als nur grüne Begleiter. Denn in der Kunst sind sie Muse, Symbol, Ausdrucksmittel. Und man kann sozusagen es so beschreiben, sie wachsen auf Leinwänden, sie blühen in Gedichten, klingen in Liedern. Und es gibt sie auch beispielsweise auf Porzellan. Und da hat die Astrid Süßmuth, unsere Kräuterexpertin, jetzt die Porzellanmalerei beispielsweise in Nymphenburg in den Blick genommen.
Weil das Nymphenburger Porzellan aus München, das zeigt ganz, ganz viele wunderbare Pflanzendarstellungen in ganz natürlicher Darstellungsweise. Man kann die also richtig erkennen, was das ist. Also nicht nur stilisiert, sondern auch erkannt. Die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, die wurde ja 1747 gegründet unter Kurfürst Maximilian III. Josef, der die Staatsfinanzen damit sanieren wollte, und hat eigentlich erst dann unter Ludwig I. so richtig zu dem künstlerischen Ausdruck gefunden, weil er eben der große Freund der Künste war. Dargestellt werden auf dem Porzellan Stücklein, auf den Porzellantellern, Schalen, sehr, sehr oft Pflanzen, naturalistische Szenen und Blumen. Und es gibt ein Service, das mir besonders gut gefällt. Das ist nämlich das Service mit dem Frauenhaarfarn. Und der Frauenhaarfarn, das ist also was ganz Witziges, das ist eine Pflanze aus dem Mittelmeergebiet, die immer schon nach Mitteleuropa gebracht wurde. Dem ist einfach das Kalb bei uns, der gefriert ein über Nacht. Oder über den Winter.
Ja, spannend, und dass er aber dann auf dem Nymphenburger Porzellan landet.
Ganz, ganz spannend. Man hat den als Kosmetikum zu uns gebracht, also Frauenhaarfarn. Die Blätter bleiben beim Eintauchen ins Wasser trocken, also wie so ein Lotusinfekt, und die Wassertropfen gleiten ab. Und man nimmt den für schönes Haar als Waschung, gegen Haarausfall. Es ist also ein großes Haarkosmetikum, und er soll aber auch eine ganz besondere Zauberwirkung haben. Und das fand ich dann noch lustiger, weil da gibt es nämlich ein Zauberbuch von den Wittelsbachern, beziehungsweise von einem Alchemisten im Auftrag der Wittelsbacher geschrieben. Und zwar im Auftrag vom Herzog Albrecht III. Der hat einen Alchemisten beschäftigt namens Johannes Hartleb, und der hat ein Buch der verbotenen Künste geschrieben, direkt bei uns in München. Und da hat er...
Von welchem Jahr, von welcher Epoche sind wir da?
Wir sind so im Jahr 1450. Mhm. Und da hat er da beschrieben, was die Hexen alles machen, und das ist die erste Beschreibung einer Hexensalbe überhaupt. Und da schreibt er drin, die Hexen machen eine Salbe aus 7 Kräutern und pflücken jedes Kraut an einem bestimmten Tag. Am Sonntag das Johanniskraut, am Montag das Silberblatt, am Dienstag das Eisenkraut, am Mittwoch das Bindelkraut, Donnerstag die Hauswurz, und am Freitag den Frauenhaar fahren. Mhm. Tja, jetzt fällt nur eins vom Samstag, und das verrate ich aber nicht. Mhm. Aber der Frauenhaar fahren vom Freitag, der gehört unbedingt dazu. Also eine Pflanze, die die Wittelsbacher immer bei sich hatten. Man weiß nicht genau, was sie alles damit gemacht haben. Spannend.
Ja.
Porzellan kann also viele schöne Geschichten erzählen. Und eine schöne Geschichte ist natürlich das bekannteste Porzellan, das es
das dann
in Deutschland gibt, ja. In Meißen. Auch das wurde natürlich von einem Kurfürsten gegründet. Das war der August der Starke, 1710. Auch wieder zusammen mit einem Alchemisten. Den hat er sich eigentlich an den Hof geholt, um Gold zu machen. Es wurde halt dann das weiße Gold draus. Mhm. Auch was Schönes. Und man hat ziemlich schnell angefangen, da das Zwiebelmuster zu kreieren. Dieses blaue, verschlungene Muster, Bordüren außenrum und innen wie Zwiebeln aufgeschnittene. Dabei sind es gar keine Zwiebeln. Das ist,
ach so?
Ja, das ist ein Design, das kommt eigentlich aus China. Und es wurden die drei gesegneten Früchte dargestellt. Pfirsich, Granatapfel und Zitrone. Und das, was stilisiert dargestellt ist, ist eben keine Zwiebel, sondern eigentlich ein Granatapfel. Ist aber nicht so schlimm. Man nennt es Zwiebelmuster. Aber neben Zwiebelmuster im Meißen beliebt ist als Design auch sind die deutschen Blumen oder alte Blumenmalerei. Blumenmalerei nach Berliner Art heißt es auch, wird in ganz Deutschland verwendet. Das sind stilisierte Blumen, so Bauernblumen würde man eher sagen, eher als dekoratives Element, denn naturalistisch. Naturalistisch ist ein einziges bekanntes, weltweit bekanntes Porzellanservice. Es ist die Flora Danica und das ist was richtig Spannendes. Es wurde im 17. Jahrhundert eine Flora von Dänemark dargestellt, war so die Zeit der großen Botaniker. Und es wurden alle Pflanzen Dänemarks eben katalogisiert, benannt und gezeichnet. Und im Auftrag des damaligen Königs von Dänemark hat man diese Zeichnungen auf ein Service gezeichnet und somit ist die gesamte dänische Flora auf einem Service verewigt.
Jetzt haben wir gerade über zwei große, berühmte Porzellanmanufakturen gesprochen, über die Nymphenburger Manufaktur und über Meißen mit Porzellanmalerei. Und jetzt habe ich gesagt, das ist natürlich hochwertigstes, teures Material, Luxusartikel, aber wir finden ja Pflanzen und Kräuter auch, ich nenne es jetzt, als Gebrauchskunst und schlicht als Design. Was täte man denn darunter verstehen?
Als Gegenstück wahrscheinlich zu den Nymphenburger Blütenteller. Das ist wahrscheinlich die Prilblume, die in den 70er Jahren überall hiphoppt war. Es ist natürlich auch florales Design von Gebrauchskunst. Gehört also unbedingt dazu. Was mir aber als erstes eingefallen ist, wenn ich daran denke, Gebrauchskunst, also eine Kunst, Design, was man täglich verwendet, was aber tatsächlich einen künstlerischen Anspruch hat. Das ist ein Kurzzeitmesser Tomate. Habt ihr sowas auch in der Küche? Gibt es in viele Küchen, dreht man auf und dann rasselt das auf einmal. Passt stimmt. Wunderbar, frisch und fröhlich. Das ist also ein sehr schönes Stück. Da ist so ein Wecker an Herd wesentlich profaner. Mhm. Und Tomaten passt natürlich hervorragend dazu, dass man schaut, wie lange die Spaghetti noch brauchen. Aber als Kunst, die den Alltag bereichert, wie man sagen würde, was Gebrauchskunst ist. Da gehören natürlich auch so Dinge rein, wie die Enzianlampen, die man in der Falkenhütte findet, Gentiana Alba. Das ist eben eine Lampe in Form einer weißen Enzianblüte, was ja was Besonderes ist. Unter dem weißen Enzian, da sollen Schätze vergraben sein, Zwerge passen drauf auf. Vielleicht fühlt man sich dann auch von den Zwergen aufgepasst, wenn man in der Falkenhütte sitzt, ist auch tatsächlich von Nymphenburger Porzellanmanufaktur gemacht. Gibt es auch zu kaufen, diese schönen, ja, wie Enzianblüten geformten Lampenschirme. Oder Lampen, die ausschauen wie ein Bärenklau. Der Bärenklau ist so ein weißer Doldenblütler, wo die weißen Blütenstielchen von dieser Dolde rausstehen. Und es ist einfach eine umgedrehte Lampe mit weißen, ja, Blüten, Lampenköpfchen, die ausschauen wie diese Blüte. Eigentlich was Schönes zum Überlegen. Man fühlt sich ein bisschen nach draußen gezogen und ist trotzdem ja in der Blumenwelt. Und in der Blumenwelt, da gibt es noch ein ganz besonderes Design, das man dann als Schmuck wiederfindet. Und ihr kennt bestimmt das berühmte Bild vom Wintertaler von der Kaiserin Elisabeth von Österreich, wo sie diese wunderschönen kastanienbraunen, langen, gewellten Haare über den Rücken hängen hat. Und in den Haaren sind lauter kleine Edelweiß drin. Und diese Edelweiß-Sterne oder Sissi-Sterne, Diamantsterne, das waren einmal 27 einzelne Schmuckstücke. Ein großer Krimi tatsächlich drum, die letzten 100 Jahre, wo diese abgeblieben sind, die hat die Sissi wohl alle noch gehabt, diese 27 Stück. Die waren ganz unterschiedlich geformt. Also nicht alle haben gleich ausgeschaut. Manche haben Diamantendruck gehabt, manche haben Perlen gehabt. Verschiedene Größen. Sie sind, haben als Brosche genommen werden können, als Anhänger, eben als Haarschmuck. Und diese Sterne sind in den Besitz ihrer Enkeltochter übergegangen, Elisabeth Marie, und das war dann die rote Erzherzogin, die hat als in zweiter Ehe dann um 1920 einen Sozialdemokraten geheiratet. Ui. Und da waren die aber dann schon nicht mehr da bei dieser Hochzeit, und einige wurden gestohlen, es wurden Fälschungen ausgesteckt, und momentan weiß man noch, dass es 8 davon gibt, von diesen Edelweiß Sternen. Natürlich was ganz, ganz Besonderes, ein Schmuck aus Edelweiß, weil das Edelweiß soll ja aus den Tränen von den Gletscherfrauen geboren sein, wo die Anbeter alle tödlich abgestürzt sind. Und diese Tränen, die Edelweiß, die haben die Gletscherfrauen dann eben, ja, die jungen Männer geben, die zu ihnen kommen sind, damit sie geschützt sind, um nicht abzustürzen. Und deswegen trägt man den auch gern als Schmuck.
Eine schöne Geschichte. Noch so zum Abschluss eine schöne Geschichte zum heutigen Tag vielleicht, hast du vorbereitet?
Ja, heute ist der heilige Hilarius von Poitiers, und an dem Hilariustag heißt es, dass es der kälteste Tag im ganzen Jahr ist, und nach einer anderen Überlieferung ist es entweder der kälteste oder der nässeste Tag im ganzen Jahr. Finde ich auch sehr spannend. Ich habe halt früher bei mir im Garten -9,5 Grad gehabt. Am Fundensee waren es jetzt offensichtlich schon knapp -36 Grad. Zum Glück bin ich jetzt in am Fundensee. Ich denke, jetzt haben wir richtig Hochwinter. Hochwinter, die Wettersingularität Hochwinter beginnt morgen am 15. Also die kälteste Phase des Winters mit Dauerfrost, gibt oft so eine Nord- oder Nordostströmung mit einer ganz eisigen Luft, und die haben wir gerade. Und dann ja, freuen wir uns, wenn es wieder dann langsam Frühling und wärmer wird, wenn es gescheit aufführend, wenn dann der Schnee kommt und wir uns dann im Februar wiedersehen.
Und zwar ganz genau am 12. Februar, wenn ich es richtig weiß.
Am 12. Februar mit den Kräutern der heiligen Hildegard von Bingen.
Und heute war es eine schöne botanische Kunstreise durch alle möglichen Kunstgenres. Vielen Dank für den Besuch. Unsere Beheimatkräuter-Expertin Astrid Süssmuth.
Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
Für Gott.